Hey Ecclesia Pforzheim Community, richtig schön, dass du eingeschalten hast. Wir befinden uns jetzt schon im Mai, die Zeit geht so schnell rum und ich bin echt dankbar dafür, dass wir auch rausgehen dürfen in dieser Zeit. Und ich genieße gerade die Umgebung in Pforzheim. Wir leben ja in so einer schönen Umgebung, kaum zu glauben, ich habe das vorher gar nicht so erkannt, aber wir haben so einen schönen Schwarzwald um uns herum und es gibt so schöne Aussichten. Wow, es ist unglaublich. Ich kann es wirklich empfehlen, auch mal rauszugehen, auch mal, also nicht unter die Menschen, ist klar, aber in die Natur mal zu gehen und einfach zu sehen, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich habe gestern einen Bibelvers gelesen aus Kolosser 3 und da steht: Wenn Christus euer Leben, seine Herrlichkeit offenbart, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhaben werdet. Herr, und was ist das für ein starker Vers, dass wir teilhaben dürfen an seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass es mehr ist als einfach nur, wir bestaunen das, was er gemacht hat, sondern er will seine Herrlichkeit groß machen in unserem Leben. Er will in deinem Alltag dir begegnen und seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen durch dein Leben, in deinem Job, in deinem Alltag, wenn du zu Hause bist, wenn du in deiner Familie bist, bei deinen Nachbarn. Egal, wo du bist, er will seine Herrlichkeit durch dich scheinen lassen, durch dich wirken lassen. Herr, mein Gebet ist, dass du wirklich heute deine Augen bewusst öffnest und dein Herz aufmachst für das, was Gott dir heute zu sagen hat, durch die Predigt von Öli. Aber vorher wollen wir noch vor Gottes Thron kommen, wir wollen ihn groß machen. Und auch da will ich dich herausfordern, nicht einfach nur auf deiner Couch zu sitzen, sondern bewusst aufzustehen oder wirklich vom Herzen Lobpreis zu machen, vor Gottes Thron zu kommen. Herr, das kann echt komisch aussehen. Ich dachte, es wirkt ein bisschen komisch, wenn ich vor meinem Fernseher stehe und die Hände hochhebe. Was denken meine Nachbarn? Keine Ahnung, was guckt er für schräge Fernsehsendungen? Geht es ihm noch gut? Und keine Ahnung, hat er Corona oder weiß nicht. Aber ich denke wirklich, es ist so egal, was Nachbarn denken oder wie du vor dem Fernseher hampelst. Sondern es ist wichtig, dass du vor Gott kommst, deine Beziehung zu ihm pflegst. Und ich glaube wirklich, dass er dir so begegnen möchte heute Morgen. Deswegen mach dein Herz auf. Und ich wünsche dir jetzt schon einen schönen Gottesdienst.
WM-Achtelfinale 1990. Deutschland gegen Holland. Ein richtig ruppiges Spiel. Ganz viele Fouls. Eigentlich ein halber Krieg. Und dann passiert etwas, was das deutsch-holländische Verhältnis auf Dauer beschädigt und uns als gute Deutsche bis heute auf die Palme bringt. Frank Rijkaard haut Rudi Völler um, kassiert vom Schiedsrichter gelb und spuckt unserem Rudi in das wunderbar goldgelockte Haar. Was für eine Frechheit, oder? Aber es kommt noch besser. Später eine zweite Situation, Rudi Völler wieder auf dem Boden, irgendeine Tätlichkeit. Und dann passiert etwas, was bis heute keiner nachvollziehen kann. Der argentinische Schiedsrichter gibt beiden Beteiligten die rote Karte, Frank Rijkaard und Rudi Völler. Und während sie beide vom Feld marschieren, spuckt der Holländer ein zweites Mal unserem Nationalheld, dem Rudi, in seine Haare. Ein Skandal, oder? Und das Ganze vor laufenden Kameras. Bis heute kannst du dir das überall anschauen. Und ich finde es absolut widerlich, angespuckt zu werden. Das geht einfach mal gar nicht. Und wenn wir jetzt von so einem Fußballspiel reden, ja, so eine aufgeheizte Stimmung zwischen zwei ewigen Rivalen, dann könnte man noch sagen, okay, ich habe irgendwo Verständnis dafür. Aber jetzt stell dir mal vor, ich gehe zu einem begnadeten Arzt. Wenn ich da ankomme, stellt sich heraus, der Arzt ist nicht nur irgendein Arzt, der Arzt ist der Sohn Gottes. Und seine Therapiemethode bedeutet, dass er mir mitten in mein Gesicht spuckt. Okay, Öli, sowas würde doch niemals irgendwo passieren, würdest du dir jetzt vielleicht sagen. Ich beweise dir jetzt sofort das Gegenteil. Wir lesen Markus 8, 22 bis 26. In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann in die Augen. Er legte ihm die Hände auf und fragte: Siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als der Mann sich erneut umschaute, war er völlig geheilt und er konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Mein erster Gedanke lautet, Jesus spuckt dir in die Suppe. Lass uns mal ganz genau hinschauen, was uns so im allerersten Satz gesagt wird. Erstens, Jesus und der Blinde sind in Bethsaida. Zweitens, einige Leute bringen einen Blinden zu Jesus und übernehmen es auch gleich, für ihn zu sprechen. Also andere Menschen führen ihn und andere Menschen reden über ihn. Und drittens, es gibt eine ganz klare Überzeugung bei diesen Leuten, was Jesus jetzt tun muss. Jesus, bitte heile unseren armen, blinden Mann hier und zwar, indem du ihn berührst. Also da haben wir irgendwie eine arme Wurst, der an einen bestimmten Ort gebracht wird, wo er von einer bestimmten Gruppe von Menschen geführt wird. Vielleicht waren das seine Freunde, vielleicht war das seine Familie und die haben auch noch eine ganz klare Vorstellung von seiner Zukunft. Ich glaube, manchmal sieht unser Leben ganz genauso aus. Wir sind fremdbestimmt. Oder Variante 2, wir wollen selber alles bestimmen. Jesus macht hier eigentlich in dieser Situation von Anfang an klar, dass er da nicht mitspielt. Er ändert nämlich eigentlich jeden einzelnen Parameter von der Situation des Blinden. Er nimmt ihn an der Hand und führt ihn. Also vorher ist er von irgendwelchen Menschen geführt worden. Jetzt ergreift Jesus die Initiative und sagt, ab jetzt führe ich. Und das hat, glaube ich, was zu bedeuten. Dieser Kranke, der sollte von Anfang an merken, dass Jesus die Kontrolle über sein Leben haben möchte. Und Jesus, der sagte dadurch so in etwa, hey, die Leute und du, ihr wollt Heilung von mir. Aber was du wirklich brauchst und ohne es zu wissen eigentlich suchst, das bin ich selbst. Dann erfahren wir, dass Jesus ihn aus dem Dorf führt. Vorher war er im Dorf, später ist er außerhalb vom Dorf. Und auch das unterstreicht wieder, dass Jesus sich eigentlich selbst in das Zentrum von diesem Mann stellen möchte. Er sagt, hey, nicht dieser Ort hier, nicht die Leute, komm mal mit mir, beschäftige dich mal mit mir. Wir lassen die alle hier mal stehen und wir arbeiten mal an unserer Beziehung. Ich glaube, dabei spielt auch noch das eine Rolle, was Jesus später mal über Bethsaida gesagt hat. In Matthäus 11, 21 lesen wir nämlich, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären in Tyrus und Sidon, das sind jetzt im Gegensatz zu den erstgenannten Orten, Städte im Ausland, er sagt, wären dort die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Mit anderen Worten, die hätten ihr Leben geändert, die wären mir nachgefolgt, die hätten Glauben gehabt. Also Jesus hatte tatsächlich ein Problem mit diesem Ort, weil er so viel dort investiert hatte, aber die Menschen ihm trotzdem nicht wirklich nachgefolgt sind. Die waren hungrig auf Wunder, aber die wollten nicht wirklich mit Jesus in einer Beziehung leben. Und Jesus hatte offensichtlich kein Interesse daran, ein weiteres Wunder an dieses Kaff zu verschwenden. Was ihm stattdessen wichtig ist, ist es, einen einzigen Menschen zu gewinnen. Und das Starke ist, er heilt diesen Menschen auch nicht einfach nur durch eine Berührung, wie es die Leute in ihrem Wunschzettel an den Weihnachtsmann so formuliert hatten. Nein, er tut was ganz anderes, dazu kommen wir gleich noch. Und interessanterweise ändert Jesus auch die Situation des Kranken insofern, dass der Kranke, als er mit Jesus so einigermaßen alleine ist, plötzlich anfängt zu reden. Weißt du, vorher haben alle über ihn geredet. Seine Freunde, seine Familie mit Jesus, sie wussten, was zu tun war, wie wenn der Blinde in Vollnarkose vor ihnen im Krankenhausbett gelegen hätte. Aber so war es ja nicht. Der hätte selber reden können. Der hätte antworten können. Und soll ich dir was sagen? Wir sehen hier etwas, was Jesus nicht akzeptiert. Er möchte nicht über Umwege mit dir befreundet sein. Er möchte nicht durch andere Menschen hindurch eine Beziehung mit dir haben, sondern er interessiert sich für dich ganz persönlich und er nimmt dich so ernst wie niemand sonst, auch wenn Leute dich abgeschrieben haben, auch wenn Menschen meinen, sie müssten dich führen und du würdest alleine nicht klarkommen und du könntest selbst keine Entscheidungen treffen. Jesus nimmt dich ernst. Also Jesus ändert jeden Parameter der Situation des Kranken und er stellt die Beziehung zwischen ihm und diesem Mann in den Mittelpunkt. Und hier möchte ich nochmal wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Jesus ist der Promise Keeper. Das ist unsere Predigtserie. Jesus ist der, der seine Versprechen hält. Aber er ist weder der Nikolaus noch der Osterhase. Er ist auch nicht dein Lieferbote, der deine Bestellungen fristgerecht, so nach Wunsch, wie du es gerade möchtest, noch schön verpackt mit einem Brief dabei, da abliefert, wo du es gerne hättest. Nein, Jesus will dich an der Hand nehmen und er will anfangen, dein Leben zu führen. Er will bestimmen, wo du dich aufhältst und wo du nicht mehr bist. Er will deine Umgebung und die Menschen um dich herum bestimmen, weil er weiß, wie sehr die dich beeinflussen, weil er weiß, wie sehr deine Umgebung bestimmt, was aus dir wird. Und Jesus, er will dich für voll nehmen. Noch mehr als deine Familie, noch mehr als deine Freunde. Und im Fall von unserem Kranken hier, die haben es ja sicher gut gemeint. Hey, die hatten ja sicher das Beste für ihn im Sinn. Aber so wirklich vorgekommen ist er eigentlich nicht, bis Jesus ihn beiseite genommen hat. Und Jesus, der will gemeinsam mit dir dein Leben entwickeln. Und Jesus spuckt dir deswegen auch in die Suppe. Er macht Dinge anders, als du sie dir vorgestellt hast. Er spielt nicht einfach nach deinen Regeln, sondern er hat eine eigene Agenda, eigene Interessen. Aber das Schöne dabei ist, dass Jesus dich immer befreien will. Dass Jesus dein Leben immer mehr in die Bestimmung hineinführen will, die er als Schöpfer schon immer über dir gesehen hat. Und es ist immer positiv, was Jesus mit deinem Leben tut. Nicht einfach, nicht immer nur schön, aber es hat Freiheit zur Folge für dein Leben. Und deswegen drängelt sich Jesus ins Zentrum. Er hat es bei diesem Mann gemacht und er möchte es in deinem Leben tun. Und Jesus hat ein Interesse, nämlich dass Menschen das Wichtigste erkennen, was sie erkennen müssen. Es geht um viel mehr als um körperliche Blindheit, sondern Jesus möchte, dass Menschen ihren Schöpfer, ihren Retter, ihren Befreier erkennen, nämlich ihn. Aber Jesus spuckt uns nicht nur in die Suppe, er spuckt uns auch in die Augen. Das ist das Nächste, was wir aus dieser genialen Geschichte lernen. Und ich muss zugeben, das ist echt eklig, oder? Eine widerliche Vorstellung. Da habe ich eine Audienz bei irgendeiner Berühmtheit und ich freue mich auf eine tolle, inspirierende Begegnung. Und ich weiß, selbst wenn dieser Mensch mir in meiner Notlage nicht helfen wird, dann wird er doch auf jeden Fall ein paar wirklich inspirierende, tiefe, weise Gedanken bei mir abliefern. Und dann wird plötzlich aus diesem Dalai Lama, der so vor mir steht, diesem weisen Lehrer, da wird ein ganz gemeines Lama. Und der Kerl spuckt mir mitten ins Gesicht. Weil genau das ist ja hier passiert. Dieser Jesus, dieser weise Lehrer fängt plötzlich an zu spucken. Freunde, ich würde ausflippen. Das lässt sich auch nicht entschärfen, indem ich hier irgendwie an der Bibelübersetzung rumschraube. Manche Übersetzungen sagen, er hat seine Augen mit Spucke benetzt. Wow, das klingt gut. Oder eine andere Übersetzung habe ich gelesen, die hat übersetzt, Jesus hat in seine Hände gespuckt und hat dann diese Spucke vorsichtig oder irgendwie auf seine Augen verteilt. Nein, Jesus hat wirklich gespuckt. Und zwar mitten in die Augen von diesen Blinden. Ich habe diese Geschichte gelesen und ich dachte mir, Jesus, was machst du da? Und warum? Was um alles in der Welt könnte das rechtfertigen? Ich meine, du bist selbst schuld, Jesus, habe ich mir jedenfalls gedacht, wenn ich keine Lust habe, sowas zu predigen. Weißt du, das kannst du doch keinem modernen Menschen zumuten. Also was ziehen wir jetzt noch Positives aus dieser Spuckattacke heraus? Ich meine, mir ist zumindest eine Sache eingefallen. Ja, man kann zumindest sagen, der Blinde hat es wenigstens nicht kommen sehen. Hey, wow, da war er endlich einmal in seinem Leben im Vorteil, oder? Der dachte sich vielleicht, hey, regnet das, Freunde? Was ist hier los? Oder er hat sich gedacht, hat Jesus gerade irgendwie eine Capri-Sonne angestochen mit seinem Strohhalm und dabei spritzt es ja immer. Oder hat er seine Cola zu arg geschüttelt, bevor er sie jetzt trinkt? Wisst ihr, die Wahrheit ist, dass dieses Spucken vor allem für uns Europäer, Westeuropäer im 21. Jahrhundert so ein Skandal ist. Ärzte in Griechenland haben damals tatsächlich Menschen mit Spucke behandelt. Es gab auch jüdische Magier, die haben ihre Heilungskünste mit irgendwelchen Beschwörungsformeln und mit Speichel verbunden. Okay, fragt man sich jetzt, war Jesus also auch nur irgendwie ein Kind seiner Zeit? Der glaubte ganz naiv an solche Sachen, dass sowas funktioniert? Wahrscheinlich ist die Heilung dann auch mehr so eine Legende, oder? Das sollte nur so die weisen Worte von Jesus noch ein bisschen aufpimpen, aber wahrscheinlich ist das gar nicht wirklich passiert. Wahrscheinlich ist da gar niemand gesund worden. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Jesus hier eine Art prophetisches Zeichen benutzt hat. Was bedeutet das? Das heißt, er tat etwas, das gleichzeitig ein Statement war. Eine Handlung, die gleichzeitig eine Aussage hatte. Und zwar ungefähr so, dass er sagte, mein Freund, du stehst vor mir und du willst etwas von mir. Ich stehe vor dir und ich gebe dir viel mehr, ich gebe dir einen Teil von mir. Verstehst du, so eklig Speichel auch ist, so intim ist er doch auf der anderen Seite auch. Und ganz ehrlich, so rein technisch gesehen, ja, ist so ein richtig echter, verliebter Kuss ohne Speichelaustausch gar nicht möglich. Also jetzt mal für alle, die das noch nicht wissen, spätestens wenn die Zunge dazu kommt, ja. Also du gibst etwas von dir beim Küssen und du bekommst etwas vom anderen. Das hast du vielleicht noch nie so gesehen, ist vielleicht jetzt auch keine schöne Vorstellung, aber es ist doch wahr. Und weißt du, ich glaube, das ist, was Jesus hier sagt. Hey, du bekommst etwas von mir. Das ist im Grunde auch typisch für das, was Jesus immer tut und auch für das, was er gesagt hat. In Johannes 6, da lesen wir zwei krasse Aussagen von Jesus. Einmal sagt er in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Und er meint nicht, ich bin Bernd das Brot, er meint nicht, dass irgendein Sandwich oder ein Burger nach ihm benannt worden ist. Er sagt, nein, ich bin so etwas wie deine Lebensgrundlage. Und dann sagt er, wer zu mir kommt, der wird nie wieder Hunger haben und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Also Jesus, es ist immer total wichtig zu sagen, ich bin etwas, was du ganz existenziell brauchst. Ich bin eigentlich das eine, ohne das du gar nicht leben kannst, noch wichtiger als Essen und Trinken. Ich bin das Grundbedürfnis deines Lebens und du bist geschaffen, um mit mir in einer Beziehung zu leben. Und solange du das nicht tust, bist du niemals die Person, die in all dem Potenzial lebt, was sie haben könnte. Kurz darauf, ein paar Verse später in Johannes 6, sagt er sogar, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, okay, das ist schon irgendwie schräg, und dann geht es noch weiter, und mein Blut trinkt, Hammer, oder? So habt ihr kein Leben in euch. Und ich meine, uns ist hoffentlich klar, dass Jesus kein schräger Kannibale war und wirklich sein Fleisch auf dem Markt verkaufen wollte, sondern er sagt, hey, ihr müsst mich in euch aufnehmen. Ich muss in dir zu deinem Leben werden. Jesus will uns also immer wieder klar machen, mit dem, was er sagt und hier in dieser Geschichte auch mit dem, was er tut, dass es darum geht, nicht nur etwas von ihm zu bekommen, sondern noch viel mehr ihn selbst zu bekommen. Und durch Jesus will Gott in uns zu unserem Leben werden. Das ist das, was ich dir heute noch mal ganz stark mitgeben möchte. Weißt du, Jesus will dich durchdringen, erfüllen, verwandeln. Er will die Software für deine Hardware sein, das Betriebssystem für dein Gerät. Jesus, ja, er ist unser Promise Keeper. Und das bedeutet, er verspricht sich dir und mir in allererster Linie selbst. Er selbst will kommen. Er will nicht nur Pakete schicken. Er selbst will da sein. Er selbst, der Schöpfer dieses Universums, der Schöpfer deiner eigenen Existenz, deines Lebens, der die besten Gedanken über dir hat, der diese Welt in seiner Hand hält, der möchte sich selber dir schenken und möchte eine ganz intime Beziehung mit dir haben. Ein letzter Gedanke, Jesus bleibt auch nie die Spucke weg. Wir gehen mal weiter. Weißt du, es bleibt ja nicht bei einer Peinlichkeit in dieser Geschichte. Erst wird Jesus zum Lama, und dann geht ihm auch noch die Puste aus. Da ist seine Heilungskraft scheinbar zu Ende. Und ich denke mir so, also ganz ehrlich, Jesus, wenn du als Arzt schon in der Gegend rumspuckst, dann sollte das doch bitte wenigstens etwas bewirken. Jesus, wenn du eine solch alternative Heilungsmethode wählst, dann sollte es zumindest funktionieren. Ich meine, der Erfolg, der könnte ja noch herausreißen. Man wäre ja bereit, über vieles wegzusehen, Jesus, wenn es zumindest das gewünschte Ergebnis bringt. Aber nachdem Jesus so die Netzhaut seines Gegenübers mit der angenehm temperierten Essenz seiner selbst befeuchtet hat und seinen Patienten in liebevollem Ton fragt, na, schon besser? Da antwortet der Mensch nur, ich sehe Menschen, aber sehr undeutlich. Ein bisschen so wie polkertanzende Bäume. Also offensichtlich, das erfahren wir hier, waren einige Menschen aus dem Dorf und vielleicht auch die Jünger oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch die Jünger, von Jesus ihm gefolgt und standen in einiger Entfernung und beobachteten die Situation. Und außerdem erfahren wir, dass sich tatsächlich bei unserem Patienten schon etwas getan hat. Also sein Sehvermögen hatte sich wirklich schon ein bisschen verbessert. Also wir hatten jemanden, der konnte überhaupt nichts sehen und jetzt kann er ein bisschen was sehen. Er sieht schon mal Menschen, die sich wie Bäume durch die Gegend bewegen. Weißt du, für uns als Christen heute, wir werden ja schon versucht, eine Doku über diese Heilung zu drehen, oder? Und das bei Insta und Facebook, wir würden das als Heilung des Jahrtausends verkaufen. Von gar nichts zu etwas, boah, besser als nichts, Hammer! Aber ganz ehrlich, für den spuckenden Sohn Gottes finde ich das wirklich zu wenig. Da finde ich das eigentlich peinlich. Der uns auffordert, ihn selbst in uns aufzunehmen, der sollte doch eigentlich ein bisschen mehr drauf haben. Aber ich glaube, wir lernen hier etwas unglaublich Wichtiges. Jesus handelt wirklich manchmal in Prozessen. Das ist gar nicht die schönste Vorstellung, die man so haben kann. Da zieht sich sein Eingreifen länger hin als gedacht. Dinge geschehen Schritt für Schritt. Manchmal viel langsamer und auch unspektakulärer, als wir uns das gewünscht haben. Warum eigentlich? Kriegt er das nicht anders hin? Nein, aber er hat sich entschieden, es genau so zu machen. Der Titel meiner Predigt lautet heute eigentlich, Jesus macht, was er will. Und er macht es, wie er will. Weißt du, lass dich nicht beunruhigen, wenn sich die Erfüllung von Versprechen, die Jesus dir oder auch uns gegeben hat, persönlich oder in seinem Wort, wenn die sich hinziehen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ihm die Spucke oder die Puste weggeblieben ist. Es bedeutet einfach nur, dass er es so will und dass er seine Gründe dafür hat. Jesus bleibt die Spucke überhaupt nicht weg. Und er rennt auch nicht weg, nachdem er den Job zur Hälfte gemacht hat. Weißt du, das Problem ist, dass wir oft wegrennen, nachdem Jesus zur Hälfte mit uns fertig ist. Weil wir beleidigt sind, weil wir es uns anders vorgestellt haben, weil wir ungeduldig werden, weil wir meinen, wir können das alles nicht mehr aushalten und verstehen Jesus nicht. Und dann laufen wir weg, bevor uns Jesus nach seinem Zeitplan auch den Rest geben kann. Und ich will dich heute ermutigen, lauf nicht weg. Und wenn du weggelaufen bist, komm zurück. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Und weißt du, hier hatte Jesus ganz konkrete Gründe, warum er in Etappen diesen Mann geheilt hat. Das erste war, er wollte mit dem Mann ins Gespräch kommen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Der hat gar nichts gesagt. Dabei war der nur blind, der war nicht stumm. Ja? Und Jesus, der nimmt ihn beiseite und zeigt ihm, du bist mir wichtig. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Du bist für mich nicht der nur in dieser Schublade steckt. Das ist der Kranke. Das ist der Hilfsbedürftige. Das ist der nichts hinkriegt. Das ist der, dessen Leben eigentlich nicht mehr viel gilt. Sondern Jesus hat von Anfang an gesagt, hey mein Freund, ich mache diese Heilung, wir machen das zu einem Ding zwischen uns. Ja? Ich werde dich zwischendurch mal fragen, wie es läuft. Und du antwortest mir. Und daran siehst du, wie wichtig du mir bist. Und dann müssen wir sehen, dass es Jesus hier nicht nur um das natürliche Sehvermögen ging, sondern auch um das übernatürliche Sehvermögen. Und Jesus, der kommuniziert in diesem Moment auch nicht nur mit dem Blinden, sondern auch mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm schon nachgefolgt waren, mit denen, die schon so eine Ahnung davon hatten, wer er war. Und dazu müssen wir uns mal ein bisschen den Kontext von dieser Geschichte anschauen. Weißt du, direkt bevor sie hier diesem Blinden begegnet sind, da hat Jesus mit den Jüngern mal wieder so eine Diskussion über ihren Unglauben gehabt. Die hatten nämlich mal wieder ihre Pausenbrote vergessen und haben sich deswegen Sorgen gemacht und haben sich gedacht, boah, wir haben nicht genug zu essen und was wird Jesus denken? Der schimpft bestimmt, weil wir wieder nicht gut geplant haben. Und Jesus sagt ihnen, ey Leute, was stimmt mit euch nicht? Er sagt mal, wart ihr nicht dabei, als ich vor kurzem 5000 Leute mit ein paar Sandwiches satt gekriegt habe? Und wart ihr nicht dabei, als ich wenig später bei 4000 Menschen nochmal dasselbe gemacht habe? Also was redet ihr schon wieder? Wir haben nichts zu essen. Glaubt ihr, das schockt mich? Glaubt ihr, das macht mich fertig? Und so hat Jesus wenige Verse vorher das hier gesagt, in Vers 17 und 18. Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen. Könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren. Könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht? Das ist die erste Geschichte. Das ist unmittelbar vor der Heilung passiert. Und direkt nach der Heilung von unserem Blinden wird Jesus seine Jünger fragen, Freunde, Hand aufs Herz, was glaubt ihr, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich? So langsam müsstet ihr soweit sein. Wer bin ich? Und dann meldet sich Petrus und er hat den Moment seines Lebens. An diesem Tag lief irgendwie alles gut und er war sonst nicht die theologisch große Leuchte, aber einmal durfte er glänzen und er sagt, du bist Christus, der Messias, der von Gott gesandte Retter, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Und in Matthäus 16,16 ist es sogar noch etwas länger überliefert, was Petrus noch gesagt hat. Da heißt es, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also unsere Heilungsgeschichte steht genau zwischen diesen beiden Ereignissen, wo es auch um Sehen ging. Das eine Mal haben sie noch überhaupt nicht gecheckt, wer Jesus ist und was er kann. Und das andere Mal hat Petrus den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das zeigt uns, dass Jesus eigentlich hier viel mehr heilen will. Jesus will das deutlich machen. Es geht ihm um viel mehr als um eine einfache Blindheit von diesem Mann. Gleichzeitig hat er die tiefe geistliche Blindheit von uns Menschen auf dem Herzen und er will sie heilen, sodass wir ihn erkennen. Weißt du, diese spirituelle Augenkrankheit, die ist absolut hartnäckig. Wir haben es hier bei den Jüngern gesehen. Die haben schon so viele Wunder gesehen und fragen sich dann wieder, werden wir diesen Tag überleben, weil wir haben nichts zu essen dabei. Und hier möchte ich einerseits wieder euch ansprechen, Menschen, die vielleicht mit Jesus noch nicht unterwegs sind, die ihn nicht kennen, die sich nicht sicher sind, ob er wirklich existiert. Soll ich dir was sagen? Dein Leben hat dich blind gemacht. Da ist scheinbare Vernunft, da ist scheinbare Wissenschaftlichkeit, da ist die Prägung von Menschen um dich herum und du fragst dich oder sagst dir, wenn die Mehrheit nicht sieht, dass da etwas Übernatürliches ist, ja, dann ist da wahrscheinlich auch nichts zu sehen. Soll ich dir was sagen? Letztlich braucht es ein ehrliches Gebet. Kein Blick auf die Menschen außenrum, sondern ein ehrliches Gebet, in dem du sagst, Jesus, zeig dich mir. Egal, was es kostet, egal, was es für mein Leben bedeutet, ich will wissen, was es mit dir auf sich hat. Wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Ich bin nicht bereit, mit weniger mich zufrieden zu geben. Und soll ich dir was sagen? Jesus, er liebt es, uns die Augen zu öffnen. Er liebt es, das Licht anzuknipsen. Er hat mal gesagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und ich persönlich, ich bin überzeugt, dass es so viele gute Argumente gibt, dafür an einen Gott zu glauben. Er ist für mich die einzige Erklärung dafür, wie aus toter Materie Leben entstehen kann. Er ist für mich die einzige Erklärung für die Komplexität in unserem Universum und die Feinabstimmung, die wir allein schon in unserer Welt sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas entsteht, per Zufall, die ist in Summe alle Faktoren zusammengenommen gleich null. Und dass Jesus historisch gelebt hat, das ist unumstritten. Dass Millionen von Menschen ihn bis heute persönlich erleben, ist auch unumstritten. Also es gibt gute Argumente, aber trotzdem kannst du ihn am Ende in wirklicher Klarheit nur erkennen, wenn er sich dir zu erkennen gibt. Und das musst du wollen. Und so wie er diesen Blinden gefragt hat, wie sieht's aus? So fragt er dich, glaube ich, heute. Nimm dich ernst, nimm dich beiseite und frag dich, Willst du mich kennenlernen? Willst du sehen? Oder hast du Angst vor dem, was du dann sehen würdest? Über dich selbst, über diese Welt, über mich? Über deine Vergangenheit, über deine Schuld, die du vor mir hast? Willst du sehen? Oder willst du blind bleiben? Auf der anderen Seite möchte ich mich an Christen wenden. Auch wir brauchen immer wieder Heilung für unsere Blindheit. Weißt du, wie oft habe ich Gott schon erlebt? Und wie oft zweifle ich trotzdem, gleich wenn die nächste Herausforderung um die Ecke kommt? Wie oft habe ich schon gehört, dass Jesus meine Sünden, meine Schuld am Kreuz getragen hat? Und wie oft verdamme ich mich trotzdem selbst? Wie oft habe ich in der Bibel davon gelesen, dass Jesus unvollkommene Menschen gebrauchen möchte? Und wie oft glaube ich trotzdem nicht, dass er mich gebrauchen kann und dass er mit meiner Art klarkommt? Wie oft fühle ich mich trotzdem minderwertig? Wie oft habe ich schon von der Kraft Gottes geredet und wie wenig habe ich mich in entscheidenden Situationen danach ausgestreckt? Wie sehr bin ich doch überzeugt davon, dass Gott heute noch durch seinen Heiligen Geist redet und wie wenig Gelegenheit gebe ich ihm dazu? Wie verliebt bin ich doch in Jesus jeden Sonntag hier in der Kirche und wie wenig kriegen Menschen im Alltag um mich herum das mit? Das alles kann sich nur ändern, wenn Jesus uns begegnet und uns unsere Blindheit nimmt. In Epheser 1, 15 bis 20, da schreibt Paulus: Seit ich das erste Mal von eurem Glauben an Jesus den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch, und jetzt kommt's, und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, hier ist im Zusammenhang immer von Jesus ganz stark in seiner menschlichen Form die Rede, deswegen wird hier so gesprochen. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ich glaube, dass ich hier einen Moment innehalten soll, das war jetzt nicht geplant, aber ich glaube, dass Gott zu einigen Menschen sagen möchte, die gerade sagen, da ist etwas in meinem Leben, das kann sich nicht verändern. Ich glaube nicht, dass es hier Heilung möglich ist. Ich glaube nicht, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Ich glaube nicht, dass diese Krankheit aus meinem Leben verschwinden kann. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Job bekomme. Ich weiß nicht, was es für eine Situation ist. Aber ich glaube, dass Jesus dir sagen möchte, dieselbe gewaltige Kraft kann durch Jesus in dein Leben hineinkommen, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Es wird hier weiter gesagt in dem Vers so, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jesus will dir in die Suppe spucken, weil er dich befreien möchte. Deswegen macht er nicht alles so, wie du es willst. Und ich will dich ermutigen, lass dich darauf ein. Jesus will dir aber auch in die Augen spucken. Er will nicht nur dir irgendetwas geben, dich nicht nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise beschenken. Er will nicht der Weihnachtsmann für dich sein. Er will sich selbst geben. Und er will dich von innen heraus verändern. Er will in dir zu deinem Fleisch, zu deinem Blut werden. Er will das Brot des Lebens für dich sein. Und ihm bleibt nie die Spucke weg. Wenn du in Prozessen drin steckst, wenn Gott angefangen hat, Dinge zu tun in deinem Leben, du darfst wissen, der Rest kommt auch. Lauf nicht weg, es lohnt sich, an Jesus dran zu bleiben. Ich möchte noch ganz kurz einen Moment nehmen und möchte gezielt Menschen ansprechen und möchte fragen, ist das heute vielleicht für dich der Tag, wo du in einem Gebet dich Jesus näherst und sagst, Jesus, bitte zeig dich mir. Und er wird es tun. Ich will noch kurz beten für dich, der du gerade vor dieser Entscheidung stehst, aber auch für jeden, der sich diese Predigt gerade anschaut. Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht einfach nach unseren Regeln spielst, dass du Dinge so anders machst, dass du so verrückt manchmal gehandelt hast, einfach damit Menschen aufmerksam werden, Herr, auf die tiefer liegenden Probleme, auf die Dinge, die du wirklich verändern willst und auf das, was du wirklich mit uns vorhast und auf die Befreiung, die du in unserem Leben bewirken willst. Und ich bete, Herr Jesus, für jeden Menschen, der sich gerade mutig nach dir ausstreckt, dass du ihm begegnest, Herr, dass du jetzt redest, dass jetzt wirklich hier vielleicht auch eine emotionale Berührung in diesem Moment stattfindet und Menschen merken, Gott ist jetzt mit mir in diesem Raum, Gott bewegt mich gerade, Gott berührt mich gerade, ich spüre, wie mein Körper, wie da vielleicht ein warmer Strom durch meinen Körper geht oder was auch immer. Hey, ich will dich ermutigen, fang an, die Bibel zu lesen, fang an, mit vielleicht Leuten, die du aus dieser Gemeinde kennst, Kontakt aufzunehmen und frag, wie geht es jetzt weiter, wie kann ich mehr von diesem Jesus erfahren? Und ich will beten für jeden, der schon mit Jesus unterwegs ist, Herr, dass du ganz neu dich ihnen offenbarst, Herr, dass du dich offenbarst durch dein Wort, dass du dich offenbarst durch andere Menschen, dass du dich offenbarst durch diese Predigt, aber dass du in ihnen so groß wirst, dass der ganze Alltag, unser Job, unsere Familien, unsere Beziehungen, Herr Jesus, unsere Hobbys, die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, die Art, wie wir uns selber sehen, dass alles wirklich transformiert wird, weil du so hell uns vor Augen stehst, Herr Jesus. Bitte tu du das. Amen.
Hey, vielen Dank, Öli, für deine Predigt. Sie war echt ermutigend. Gott ist gut, oder? Amen. Hey, es ist so gut zu wissen, dass Gott Zusprüche für dein Leben hat, die ewig gelten. Und Gott ist wirklich treu. Und das ist so schön zu wissen. Und wirklich, ich hoffe wirklich, dass sie dich auch ermutigt hat. Und dass in deinem Herzen eine neue Hoffnung und ja, so eine neue Freude auch für Gott entstanden ist. Wenn dich die Predigt bewegt hast oder wenn du einfach ja, eine Entscheidung für Gott getroffen hast, du darfst dich gerne bei uns melden. Wir werden hier jetzt die Kontaktdaten unserer Gemeinde einblenden. Und du darfst dich gerne melden, wenn du eine Frage hast. Und wir würden total gerne mit dir in Kontakt treten. Außerdem möchte ich dich auch herausfordern, dass du auch im Bereich Finanzen vielleicht unsere Gemeinde unterstützen möchtest. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir überlegen gerade, uns eine Kamera zu kaufen, ein Set aufzubauen. Und wenn ihr hier sehen könntet, was wir hier bereits gekauft haben, also es wird langsam immer mehr und immer professioneller. Und es ist schön zu sehen, was wir alles gekauft haben. Aber da geht noch viel mehr. Und auch da darfst du dich herausfordern lassen, wenn du in unserer Gemeinde etwas spenden möchtest, dann darfst du es auch gerne hier machen. Du siehst die Daten und wir würden uns wirklich freuen, wenn du uns unterstützt. Ansonsten hoffe ich, dir hat der Gottesdienst gefallen heute Morgen und wir wünschen dir echt eine gesegnete Woche, dass du mit diesem Bewusstsein in diese Woche startest, dass Gott bei dir ist und dass Gott mit seiner Herrlichkeit in deinem Alltag scheinen möchte und er der Promise Keeper ist, der seine Versprechen hält. Gottes Segen dir. Bis dann.